Ich war früher öfter mal in Israel, auch mal für eine längere Zeit, weil ich dort ein Praktikum gemacht hatte, ein bisschen gearbeitet hatte, mit einem Freund zusammen, dem Tobias aus Metzingen, manche kennen ihn vielleicht. Und wir sind in der Zeit auf so einen Straßenevangelist gestoßen, so ein messianischer Jude, bei dem wir ab und zu dann waren und unterstützt haben. Und eins der Dinge, die wir gemacht haben, ist, dass wir ein T-Shirt angezogen hatten. Und bei dem T-Shirt hinten, also vorne war so ein bisschen das Werk und eine Adresse, wie man uns erreichen kann oder ihn. Und hinten war einfach nur ein Kapitel drauf. Und das Kapitel hat schon dazu geführt, dass viele, gerade auch gläubige Juden, stehen geblieben sind, geschaut haben und sich dadurch angesprochen gefühlt haben, aber sie vielleicht auch so ein bisschen provoziert gefühlt haben. Und zwar ist es das Kapitel Jesaja 53, was in Israel ein Stück weit als das verborgene oder verbotene Kapitel gilt, weil die Israeliten konnten nie so richtig was mit dem Kapitel anfangen und haben es einfach in vielen Schriftveröffentlichungen draußen gelassen oder auch beim jährlichen Leseplan, wo sie durch die ganze Schriften durchgehen, wird auch das Kapitel einfach weggelassen, weil sie nicht so richtig wissen, was sie mit diesem Kapitel machen sollen und sich die Frage gestellt haben, ob es dann überhaupt hier seinen Platz hat. Und warum das so ist, wollen wir uns anschauen, weil das Kapitel 53 ist eben sehr passend auch zum Karfreitag, den wir heute feiern, wo wir daran denken, was Jesus am Kreuz gelitten hat, weil das Kapitel 53 hat das schon lange vorher prophezeit, was Jesus dort am Kreuz tun muss, lange bevor Jesus geboren wurde. Und es ist deswegen, glaube ich, auch für uns ein ganz großes Zeugnis, auch der Bibel zu glauben und zu vertrauen, weil es gab dann am Toten Meer einen Fund der Qumran-Rollen, wo eben auch Jesaja drin war und man gesehen hat, dass die Rollen dort versteckt worden sind, lange bevor Jesus geboren worden ist. Und es eben dann nochmal mehr auch für uns auch ein wissenschaftlicher Beleg ist, dass Gottes Wort wahr ist und dass das, was am Kreuz, was wir auch in der Lesung gehört haben, Gott sich schon lange ausgedacht und auch den Menschen prophezeit hat. Wir sehen im Kapitel 53, wie Jesus Christus als Gottes allmächtiger Sohn wohlwissend und mit so nicht nachvollziehbaren und auch schrecklichen Leiden in den Tod gegangen ist. Und das, obwohl er eigentlich die Macht gehabt hätte, jederzeit sich dem zu entziehen und runterzugehen. Und deswegen war das ein Stück weit, auch die ganze Situation, wenn man so will, ein Stück weit paradox. Die Menschen haben damals gesagt und haben gesagt, hey Jesus, wenn du der König der Juden bist, der so viele Menschen gerettet hat, dann geh doch selber vom Kreuz runter und rette dich doch selbst. Und trotzdem hat er es nicht gemacht. Und vielleicht ist es auch für uns wichtig, uns wieder die Frage zu stellen, warum hat er es nicht gemacht? Er hätte einfach vom Kreuz runtergehen können und es hätte keinen Karfreitag gegeben. Aber warum ist er am Kreuz geblieben und warum ist der Karfreitag so ein wichtiger Tag für uns, wenn wir daran denken, was eben Christus da getan hat und warum er das alles über sich hat ergehen lassen, wie wir es auch in Jesaja lesen. Vielleicht auch kurz zur Einordnung. Ich hatte zuletzt auch wieder Jesaja gelesen und bin so fasziniert von den ganzen Prophezeiungen, die da drin stehen, aber eben aber auch von dem, wie Jesaja dem Volk einen Spiegel vorhält und ihnen zeigt, wie sie sich von Gott abgewandt haben und wie das auch immer wieder auch auf uns zutrifft oder auch allgemein, wenn man auf die Menschen schaut. Also handelt der Prophet Jesaja wie die meisten anderen Propheten auch davon, dass Gott sein Volk anklagt und ihnen sagt, hey, guck mal, ihr habt den Bund verlassen, ihr habt euch abgewandt und es wird Gericht kommen. Und dann als das Gericht immer drastischer beschrieben wird, kommen dann plötzlich Kapitel, wo es dann darum geht, guck mal, und obwohl ihr die Sünde getan habt, obwohl ihr Gericht verdient habt, verheiße ich euch ein kommendes Friedensreich, verheiße ich euch einen Messias, einen Spross, der hervorkommen wird und der euch retten wird, der euch erlösen wird und der ja ein großes Königtum aufstellen wird und Gott wird euch sammeln und dorthin bringen, zu seinem Volk bringen. Er wird euch herbeiführen und eben auch bis zu den Heiden wird es hineinleuchten und auch von den Heiden werden kommen und sich ja zu dem König sammeln. Ja, und auch in dem Part ist dann auch eben unser Kapitel. Ich habe es mal geschrieben, die Kapitel 49 bis 55 handeln vom Dienst des Knechtes, von diesem Spross, vom Messias und auch ja, zur Wiederherstellung des Königreichs Gottes. Ja, es geht am Anfang um die Berufung, den Auftrag des Knechtes, dann um den Trost für Zion, um Israels Befreiung durch den Knecht. Dann geht es weiter mit Ermutigungen für die Gottesfürchtigen und dann eben unser Kapitel, den leidenden Knecht. Und danach dann geht es um die Erneuerung des Bundes. Der Aufbau des Predigtstextes, und das ist übrigens ein Text, der mit am meisten zitiert wird, im Alten Testament auch, aber dann auch im Neuen Testament. Und er ist quasi in 5 Strophen aufgeteilt, die ja so überkreuzt sind. Das heißt, gibt immer Gegenüberstellungen. Die erste und 5. und eigentlich auch 3. Strophe zeigen uns, ja, wie der Knecht Sieg erlangt durch das Leiden. Die Strophen 2 und 4, die zeigen uns ja wirklich die Realität und die Wirklichkeiten des Leidens auf. Und die 3. Strophe ist sozusagen die eingebettet ist und die ja, wichtige Strophe, sie zeigen uns ja den Grund für sein Leiden. Und ja, ich möchte jetzt einmal mit uns ja, das Kapitel lesen, beziehungsweise ab Kapitel 52, die Verse ab Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, wer da kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben, Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten. Dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ich möchte auch nochmal beten. Ja, Vater im Himmel, wir sind immer wieder neu erschüttert, wenn wir sehen, was Jesus für uns am Kreuz ertragen musste, wie er so viel Schmerzen erlitten hat, um all die Strafe, die wir doch verdient haben, auf sich zu nehmen. Ja, ich möchte dir danken, dass wir aber so eine große Hoffnung in diesem Leiden sehen können und wir wollen dich bitten, dass du unsere Augen dafür öffnest, dass wir zum einen erkennen den Schmerz und das Leid, aber auch dann die große Hoffnung und Liebe, die du am Kreuzestod gezeigt hast. Wir wollen dich bitten, dass du schenkst, dass dieses Evangelium unser ganzes Leben bestimmt, dass wir dadurch geprägt sind und zuversichtlich sind, dass wir eine Errettung haben, die uns niemand nehmen kann und dass unsere Sünden wirklich getilgt sind. Ich möchte dich jetzt auch bitten, dass wenn wir uns mit dem Kapitel beschäftigen, dass du uns die Augen für öffnest und dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen dürfen. Amen. Genau. Also, als ich mich mit dem Kapitel auseinandergesetzt habe, ist mir eben aufgefallen, wie viele Paradoxe da drin stecken. Und deswegen hatte ich mir als Überschrift überlegt, dass es das Kapitel, also von 52, 13 und 53, ein großes Paradoxum ist, weil ein triumphaler Sieg durch ein grausames Leid und Gericht erzielt wird. Aber auch die ganzen Unterpunkte, die wir uns gleich anschauen. Ich habe 4 Predigtpunkte und die habe ich quasi eben auch in Paradoxe, wenn man so will, aufgeteilt. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist ein König, der verworfen und verachtet wird. Ich hatte vorhin schon erzählt, dass das Kapitel Jesaja 53 ein Stück weit das verbotene oder verborgene Kapitel aus Sicht der Juden ist. Und es ist, wenn man sich das, sag ich mal, oberflächlich überlegt, nicht ganz verwunderlich, dass sie damit nichts anfangen können, weil die Israeliten, wenn sie an den Messias denken, eben an einen großen König denken, der sein Volk groß machen wird, der sein Volk aus der Unterdrückung rausführen soll, der Nachfahre Davids ist, der große König und der wieder eben so ein großes, herrliches Reich, wie es zu Zeiten David und Salomons war, installieren und, wieder, und Israel wiederherstellen wird. Und in vielen Stellen, in Jesaja, aber auch in anderen Propheten, geht es tatsächlich auch mehr darum, wie Jesus, und eigentlich fängt auch unser Kapitel so an, als der erhabene König dargestellt wird. Und deswegen ist es für die Juden dann schwer zu verstehen und zu sagen, warum kommt denn da jetzt ein König, der dann aber verworfen werden soll, der verachtet wird und letzten Endes einen der schrecklichsten Tode, die es nur geben kann, sterben soll. Wie kann das unser Messias und der große König sein? Und es ist, und genau das wollen wir uns eben anschauen. Und wir lesen auch hier in unserem Text, wie gesagt, am Anfang in 52 ab Vers 30, wie der Knecht erstmal als erhaben und erhöht dargestellt wird. Das heißt dann, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Und es wird auch ein Tag kommen, da wird jeder einzelne Mensch die unbeschreibbare Erhabenheit Christi erkennen und wird vor ihm niederfallen. Und doch sehen wir jetzt schon hier, wie es sich dann ändert und wie es dann davon berichtet wird, dass aber wenn er hier ankommt, dass es erstmal ein Wurzelspross aus einem dürren Erdreich ist. Das heißt, als Jesus und für die Kinder die Weihnachtsgeschichte ist, wisst ihr noch, wie Jesus hier auf die Welt angekommen ist? Wo ist er geboren? Wer weiß das von den Kindern? In einem Stall oder einer Höhle bei Tieren und in einer Futterkrippe. Genau, die haben das rausgemacht und dann Jesus reingelegt. Im Heu und im Stroh, genau. Das heißt, Jesus ist überhaupt nicht in einem wunderbaren Palast, wie man sich das für einen König vorstellen könnte, auf die Welt gekommen, sondern in den ärmsten Verhältnissen. Das heißt, er kam schon in eine Niedrigkeit auf der Erde an und trotzdem als der König. Aber es war so, wie das Johannes in seinem Evangelium beschrieben hat, als er am Anfang geschrieben hat, er kam in sein Heiligtum, doch die Seinen nahmen ihn nicht an. Und ich meine, es ist für mich wirklich eine paradoxe Vorstellung, das sich zu überlegen, zu sagen, ja, guck mal, Gott selber hat sein Volk heimgesucht. Er kam in Form eines Menschen als rechtmäßiger König und Herrscher auf die Erde und er hat Zeugnis gegeben in seinem Wandel, hat Wunder getan, hat von Gott berichtet, sodass jeder sehen konnte, ja, es muss Gottes Sohn sein, es muss der Messias sein und ja, man hätte vor ihm niederfallen und ihn als Herrn und König anbeten müssen und doch haben die Menschen das nicht erkannt und haben ihn ja zwischendurch mal hochgelobt, aber am Ende, als dann die Kreuzigung stattgefunden hat und das war noch der Text, bevor wir ihn gelesen haben, haben alle geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Alle haben ihn verachtet und wollten ihn am Kreuz hängen sehen, obwohl er doch der König war, der sein Volk heimgesucht hat und zu seinem Volk gekommen ist. Und wir sehen aber auch im Leben Jesus, dass ja Jesus auch seine Jünger daraufhin vorbereitet hat. Jesus hat schon sehr früh seinen Auftrag gekannt, den er für seinen Vater vollbringen wollte. Und es war eben auch sein Wunsch, den Willen des Vaters zu tun. Und eben hier nicht als König auf einem Reich in dieser Erde zu sein, sondern ein König zu sein von einem Reich, das eben nicht auf dieser Erde ist. Und ja, ich finde es dann trotzdem so erschütternd, wenn man sich Gedanken darüber macht und man weiß, dass wir da auch nicht besser gewesen wären, wie sehr sie ihn verachtet haben. Wir haben das in der Lesung gelesen und ja, ich finde, das ist so grausam, auch was die Soldaten dann getan haben, wie sie ihn, jetzt sein Anklagepunkt war ja, die Juden hatten ja nicht wirklich was, wie sie ihn anklagen konnten, aber zum einen haben sie dann gesagt, gut, weil er sagt, er ist der Sohn Gottes, das ist ein Verstoß gegen das erste und zweite Gebot, dass er sich selber zu Gott macht. Und auf der anderen Seite, um dann eben auch den Pilatus, die weltliche Herrscher, dazu zu bringen, dass sie ihn dann wirklich dem Tod preisgeben, ohne dass er jetzt wirklich was gemacht hat, haben sie ihm gesagt, ja, er behauptet, unser König zu sein und dadurch nimmt er ja einen Platz ein, den eigentlich nur der Cäsar in Rom verdient. Deswegen müsste ihn aus dem Weg schaffen. Und das haben dann die Soldaten eben zum Anlass genommen, diesen Anklagepunkt ihn dadurch zu veräppeln. Und das ist eben so das Paradoxe. Er ist wirklich der große König. Und sie machen sich über ihn lustig, machen ihm eine Dornenkrone. Und da hatte ich jetzt vergessen mitzunehmen, auch aus Israel hatten wir in dem Gebiet, wo dann der Ölberg war, uns mal solche Büsche angeschaut, die da wachsen und was für Dornen da dran sind. Und das sind wirklich quasi so 5 Zentimeter dicke Dornen, die extrem stabil sind, die man kaum brechen kann. Und so haben sie ihnen eine Dornenkrone gemacht und dann eben auf den Kopf geschlagen, bis sich die Dornen reingebohrt haben. Haben ihm einen Purpurmantel angezogen und haben ihn angespuckt und sich eben lustig darüber gemacht, dass er als König benannt wird, obwohl er tatsächlich der König war. Und ja, es ist ja unvorstellbar, was er da schon bei dieser Verspottung für Leiden erfahren musste, als er ausgepeitscht worden ist. Und ja, was für eine Liebe er in sich tragen musste, um dem allen standzuhalten und zu sagen, ja, ich werde mich da nicht dagegen wehren, sondern ich werde den Willen meines Vaters tun und ja, den Auftrag ausführen. Und wir lesen ja in unserem Kapitel, ja, dass diese Verspottung so weit ging, dass sogar sein Angesicht entstellt war. Also in 52 ab Vers 14 heißt es: Gleich wie sich viel über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und dann in 53 ab Vers 3: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten nicht auf ihn. Und ja, für mich, wie gesagt, das erste Paradox, dass der große König, der Könige, der Herrscher aller Herrscher, dass er sich von, ja, sag ich mal, so niedrigen und schlechten, fehlerbehafteten Menschen bis aufs Äußerste erniedrigen, verachten und verspotten lässt. Und er hat das ganz bewusst getan, ohne einen Ausweg davon zu suchen. Ja, und wir können uns fragen, ja, warum stirbt denn ein Gerechter den Tod eines Verbrechers für uns, für ungerecht? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das zweite Paradoxon: ein Gerechter, der den Tod eines Verbrechers starb. Ja, das Leiden, das Jesus hatte, war nicht zu Ende damit, dass die römischen Soldaten ihn verspottet und gequält haben. Wie mehr sollten noch eine Vielzahl an Leiden dazukommen. Und in Vers 4 heißt es dann: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungswillen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Genau, und dann, ja, geht es dann auch weiter. Ab Vers 5, wo es dann heißt auch: Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Das hatten wir, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Und dann: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihm. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Ja, ich denke, ja, als Christen, ja, denken wir immer wieder mal an den Kreuzestod Christi, einfach weil es so ein zentrales Ereignis für uns ist und weil es im Zentrum vom Evangelium steht. Ja, doch, ja, ich denke, dass wir uns meist nicht im Klaren darüber sind, ja, wie real und auch wie grausam die Leiden waren, die Christus stellvertretend für uns auf sich genommen hat. Und ja, wir sehen hier durch Jesaja, wie er schon wirklich Jahre zuvor die Wirklichkeit des Leidens, die Realität, also uns das so vor Augen führt, was Jesus leiden musste, das auf so eine ergreifende Art und Weise uns zeigt, ja, was mit Christus am Kreuz passiert ist. Und jetzt, ohne im Detail drauf einzugehen, aber ich denke, es ist trotzdem, ich habe mal so ein Pamphlet, sag ich mal, wo so ein bisschen der Kreuzestod beschrieben worden ist, weil es ja damals wirklich als eigentlich die grausamste und brutalste Folter gab und so als das schlimmste Mittel für nur die allergrößten Schwerverbrecher gegolten hat, wo man gesagt hat, okay, die haben es wirklich verdient, so einen abartig üblen Tod zu erfahren, der eigentlich wirklich unmenschlich ist. Und genau, das ist eben auch mit Jesus passiert. Und es ist eben so beim Kreuzestod, dass es deswegen auch eine so große Foltermethode ist, weil sie auf der einen Seite soll der Kreuzestod zum Tod führen. Das waren Schwerverbrecher, die zum Tode verurteilt wurden. Aber auf der anderen Seite sollte der Tod so lange wie möglich hinausgezögert werden. Das heißt, dass das über Stunden, manchmal sogar Tage geht. Deswegen sind die ja dann hingegangen und irgendwann haben sie den Leuten die Knochen zerbrochen. Und zwar deswegen ist es beim Kreuzestod so, dass man eigentlich einen Erstickungstod erleidet. Meistens waren unten die Füße hingenagelt, was auf der einen Seite extreme Schmerzen zwar am Fuß verursacht hat, auf der anderen Seite hat es einem die Möglichkeit gegeben, wenn man hing, dass man halt sich wieder hochdrücken konnte und dadurch Luft bekommen hat. Und dann wurden irgendwann die Schmerzen unten am Fuß so unerträglich, dass man hat sich wieder hängen lassen, was aber dazu geführt hat, dass man nicht mehr richtig atmen konnte und dass man ja Richtung Ersticken gegangen ist und dann im letzten Moment sich wieder hochgedrückt hat, um dann doch wieder Luft zu bekommen. Und das hat sich eben so lange hingezogen, bis irgendwann die Kraft nicht mehr da war und bis man dann qualvoll gestorben ist. Und wie gesagt, deswegen, weil das so brutal und unmenschlich war, war eben der Kreuzestod nur für die größten Verbrecher vorgesehen. Und wir sehen jetzt, wie Jesus als der Gerechte ans Kreuz gehangen wurde und eben als Schwerverbrecher, der Tod eines Schwerverbrechers erleiden sollte. Und ja, wir haben gesehen, auch beziehungsweise vor unserer Lesung, wie eigentlich Pilatus gesagt hat und auch ein Herodes, zu dem er ihn geschickt hat, als sie untersucht haben, was Jesus gemacht hat, sie haben gesagt, hey, guck mal, wir haben uns alles angeschaut, alles gehört, was ihr gesagt habt, wir können nichts finden, wofür wir ihm überhaupt strafen könnten, geschweige denn ans Kreuz hängen könnten. Wir müssen ihn eigentlich freilassen. Und ja, die Menge wollte das nicht und hat eben seinen Tod eingefordert. Und ja, in unserem Text wird uns ein Bild dafür geöffnet, warum er das machen musste. Warum musste Jesus als der Gerechte diesen Tod der schlimmsten Verbrecher sterben? Und das ist eben, was wir gerade gelesen hatten, hauptsächlich in Vers 5, aber auch in den Versen davor und danach, wo es dann heißt, dass er um unserer Übertretungswillen durchbohrt wurde und um unserer Missetat zerschlagen wurde, dass er all die Sünden und die Krankheiten auf sich genommen hatte und ja durch Gott gestraft und geschlagen wurde. Und ja, wir brauchen uns hier nichts vorzumachen. Das größte Leid, das Christus auf sich nehmen musste, lag letzten Endes an unserer persönlichen Sünde. Ja, wenn wir uns das überlegen, ist es, ja, wird uns bewusst, dass auch wir so viele Gebote schon übertreten haben und immer wieder übertreten. Und wir wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er über Sünde ja zünden muss, weil das sein Wesen ist. Und er muss sie auch bestrafen, um ja einfach ein gerechter Gott zu sein. Und keine einzige Sünde darf ungestraft bleiben. Und in der Bibel werden uns so viele Gebote vorgestellt und auch vorgestellt, wie sie bestraft werden. Und ja, die Strafen sind oft nicht ohne. Wenn jemand ja was stiehlt, dem soll die Hand abgehackt werden. Und Sünde soll wirklich ausgerottet werden. Wenn jemand böswillig gegen seine Eltern ist, dann soll er gesteinigt werden. Es gibt so viele Dinge, wo uns dann Jesus erklärt hat, guck mal, es fängt gar nicht an, wenn du das wirklich getan hast, sondern wenn du dir schon im Herzen Gedanken dazu machst, böse zu deinen Eltern zu sein, irgendwas wegnehmen zu wollen, dann ist es schon die Sünde dafür in deinem Herzen und Gott muss es eigentlich strafen. Und wenn wir uns das vorstellen, dann ja, haben wir zumindest so einen kleinen Eindruck darüber, wie groß doch Gottes Zorn gewesen sein musste, der sich über Christus entladen hat. In Hebräer 10 heißt es, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und es ist deswegen schrecklich, weil Gott gerecht ist und weil er Sünder strafen muss dafür, was sie getan haben. Und genau das musste Jesus am Kreuz erleben. In 2. Korinther 5, 21 heißt es, denn er hat den, also Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, Gottes ganzer Zorn und auch sein Strafgericht über die Sünde, es ist alles über Christus ergangen, als er am Kreuz hing. Und deswegen konnte er sagen, oder hat Jesaja vorher gesagt, ja, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Die ganze Strafe, das ganze Leid, das mit unserer Sünde verbunden ist und die Strafe, die wir verdient hätten, auch den Zorn, den wir verdient hätten, hat Christus eben in diesem Moment auf sich genommen und es kam zu den ganzen körperlichen Leiden hinzu und ich denke, dass das noch die weitaus größeren Schmerzen und Leiden verursacht hatten, dieses Zorngericht Gottes zu ertragen. Und wir lesen auch in Abvers 7, ja, wie er es gemacht hat, dass er misshandelt wurde, aber dass er sich gebeugt hat, dass er seinen Mund nicht mal auftat, dass er ja, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere, so hat er diese Leiden auf sich genommen. Und wenn wir uns auch überlegen, noch bevor er ans Kreuz gegangen ist, es gab so viele Verhöre beim hohen Priester und das heißt, Jesus hat alles über sich ergehen lassen, sie haben ihn angeklagt, absurde Sachen gesagt, die überhaupt nicht gestimmt hatten und die haben sich auch alle gegenseitig widersprochen, aber Jesus hat gar nichts gesagt, er hat gar nicht mehr darauf geantwortet, er hat alles über sich ergehen lassen, obwohl er hätte ja sicherlich auch alle Anklagen plausibel widerlegen können. Aber er hat eben seinen Mund nicht mehr aufgetan, weil er wusste, das ist sein Weg, den er gehen muss. Und er hat sich ja willentlich in die Hände seiner Feinde begeben, um ja diesen Plan Gottes auszuführen. Ja, schon als sie ihn abgeholt hatten, hieß es, dass eine ganze Menge mit Schwertern auf ihn zukam. Und als sie Jesus gesehen haben, heißt in einem Evangelium, sind sie erstmal zurückgeschreckt und umgefallen, weil Jesus schon auch eine Autorität ausgestrahlt hat und für ihn wäre es ein leichtes gewesen, ja, dem sich zu entziehen und doch hat er alles über sich ergehen lassen. Und ja, es war eben schon so, dass er auch schon die Jünger relativ früh darauf vorbereitet hat und ihnen gesagt hat, guck mal, der Christus, er muss hingehen, er muss gekreuzigt werden, er muss sterben und er wird dann auch wieder auferstehen und Petrus wollte ihn ja mal wehren und Jesus hat mit ihm geschimpft und sogar gesagt, ja, weiche von mir, Satan, weil seine Gedanken menschlich teuflisch waren, weil er wusste, er musste dies erleiden, weil es die einzige Möglichkeit war, um eben diese Krankheiten auf sich zu nehmen, um ja die Strafe für die Sünden auf sich zu nehmen. Und ja, damals sind die Menschen nicht stumm gewesen. Jesus war stumm und hat es über sich ergehen lassen. Die Menschen haben ihn verspottet, sich noch über ihn lustig gemacht. Aber eines Tages wird es dann eben auch andersrum sein, dass wenn die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht ja, die Strafe, für die Jesus sich die Strafe dann auf sich genommen hat, dass sie vor Gott erscheinen müssen und dass dann sie vor ihm ihr verstummen werden, wenn Gott dann ihre Taten richten wird. Und es wird nichts geben, ja, was sie Gott erwidern können. Aufgrund all der Sünden. Und ein Stück weit, denke ich, ist auch ja, Christus eher verstummt, als dann eben ja, das Gericht Gottes über die ganze Sünde kam und ja, es wirklich heißt, dass Gott ihm auch geschlagen hat, um dieser Sünde willen, um diese Strafe auf ihn zu legen, heißt es in Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Ja, und genau, wir wollen uns heute eben neu bewusst machen, ja, was für Leiden Christus auf sich genommen hat, um unsere Krankheit zu tragen und ja, wie er als Lamm geschlachtet und zerschlagen worden ist, um ja, die Strafe und die Krankheiten auf sich zu nehmen. Und ja, mit dem einhergeht, ja, was ich als das dritte Paradoxon beschreiben möchte, dass Gesetzesbrecher wie wir gerecht erklärt werden. Also Gesetzesbrecher werden gerecht erklärt. Ich denke, als ja, wichtiger Punkt vorweg zu sagen ist, dass ja, Christus die unvorstellbaren Leiden nicht in erster Linie für uns auf sich nahm, er hat sie für uns auf sich genommen, aber letzten Endes ist, denke ich, der wichtige Punkt, auch den Jesus vor Augen hatte, als er den Willen des Vaters getan hat. Klar war das alles auch von Liebe zu uns getrieben, aber es war auch davon getrieben, dass er die Heiligkeit und die Ehre Gottes wiederherstellen wollte oder dass es zu Gottes Verherrlichung dienen sollte. Und so lesen wir das immer wieder, auch wenn davon berichtet wird, wie wir errettet werden, dass es zu Gottes Ehre dient. Beispielsweise eben in Jesaja in Kapitel 48, Vers 9. Aber noch deutlicher wird das in Hesekiel beschrieben, das möchte ich uns einmal lesen. In Hesekiel wird das immer wieder beschrieben. Einmal in 36, Vers 22 heißt es, darum spricht zum Haus Israels, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Und auch in unserem Text lesen wir davon, dass es Gottes Vorhaben war, dass Gott es geplant hat und dass es dazu führte, dass Gott zufrieden war, dass wir auch Frieden mit Gott haben können und dass seine Herrlichkeit wiederhergestellt und sein Name geheiligt wurde. Eben weil dadurch sein Volk wieder heilig und tadellos vor Gottes Augen sein konnte und somit auch für andere Völker ein Zeugnis sein konnte. Dadurch wird Gott geehrt. Und deswegen gab es auch für Christus keine Alternative zum Karfreitag. Er musste diesen Weg gehen, um die Sünde hinwegzunehmen und um Gottes Namen zu heiligen und um ihn zu verherrlichen. Und ich denke, und wir können dann, wenn wir uns das vor Augen führen, staunen und demütigend vor diesen Versen stehen und erkennen, Gott hat schon vor Jahren dieses Ereignis durch Jesaja geoffenbart, dass sein Knecht all diese unbeschreiblichen Leiden, die Qualen und auch das schreckliche Zorngericht auf sich nehmen musste, um die Übertretung des Volkes zu sühnen, um wieder Frieden mit Gott herzustellen und um Gottes Namen zu heiligen. Aber wenn wir uns überlegen, wie waren die Israeliten? Wir waren jetzt nicht diejenigen, die super gesagt haben, sondern es wird dann berichtet, dass das ganze Volk, sie gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Und auch für mich ist es auch wieder so ein deutlicher Hinweis, dass es nicht die Schafe waren, die irgendwie ihren Hirten gesucht haben und gesagt haben, er hat irgendwas Tolles für uns getan, sondern es wird davon berichtet, in dem Moment, als die Schafe in die Irre gingen, und wir sehen es an der Kreuzigung umso mehr, wie sein Volk ihn verachtet, verspottet hat, ihn sogar sich darüber gefreut hat, dass er gekreuzigt wird. Und trotzdem im gleichen Moment, als die Schafe in die Irre gingen, wandte sich der Herr dadurch uns zu und hat alle unsere Schuld auf ihn geworfen. Und so wird, finde ich, gerade in Versen 4-6 auch das Evangelium schon so deutlich vorgestellt und geoffenbart. Und es wird eben deutlich gezeigt, auch wie Stellvertretung funktioniert, was Paulus ausführlich im Römerbrief im 5. Kapitel, aber auch in vielen anderen erklärt, dass Christi Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des einen, uns sündigen Menschen angerechnet wird und dass unsere Sünde in gleicherweise Christus angerechnet wurde. Und das ist eben dieses große Wunder der Gnade, dass wir, die wir eigentlich Gesetzesbrecher sind, die so voll Sünde sind im Herzen, aber diese auch immer wieder ausleben, dass wir trotzdem als Gerechte gesehen werden können, weil eben Christus diese Gerechtigkeit für uns hergestellt hat. Ich lese vielleicht dann mal den einen Vers aus Römer, das ist Kapitel 5, ich lese Vers 18. Da heißt es, also wie es nun durch die Übertretung des einen zur Verurteilung für alle Menschen kam, also durch Adam und den Sündenfall, so kommt es auch durch die gerechte Tat des einen, des Christus, für alle Menschen zur Leben bringenden Rechtfertigung. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zur Gerechtigkeit gemacht. Das ist doch das, was Christus getan hat, ohne dass wir es verdient haben, wurde es uns als Gerechtigkeit anerkannt, weil er die Sünden eben und die Schuld dafür auf sich genommen hat. Und ja, in Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseres Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und das ist auch so ein großes Zeichen, was auch schon mit dem verflucht, wer am Holz hängt, ist auch schon im Alten Testament, ich glaube in Mose beschrieben, und dass Christus auch dadurch uns ein Zeichen gegeben hat, dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er zum Fluch Gottes geworden ist, aber dadurch den Fluch, den wir von Gott verdient hätten, dass der von uns genommen ist und dass wir eben ja, vor Gott als Gerechte sein dürfen, dass wir Frieden mit ihm haben dürfen. Wie es in Vers 5 heißt, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, und ich glaube, dass wir das nicht in Fülle wirklich begreifen können, was da am Kreuz passiert ist. Ja, dass unser Verstand da einfach zu begrenzt ist, auf der einen Seite, was Christus da auf sich genommen hat, aber auch zu verstehen, was wir dadurch alles erlangt haben und welch tausendfachen Segen wir dadurch haben. Ja, und doch ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns immer wieder ja, versuchen, darüber Gedanken zu machen und dass wir ja, dann auch demütig und dann beten, vor den Versen stehen bleiben und ja, auf Gott schauen und ihm einfach dafür danken, ja, für die Erlösung, die er in Christus für uns bereitet hat, auch wenn es wirklich eine sehr kostenspielige Lösung war und es nichts Leichtes war, was Christus für uns da vollbracht hat, sondern es hat den unendlich großen Preis, den wir ja nur in Ansätzen begreifen können. Und so ist es eben allein Gnade, weil wir eigentlich nichts als Sohn verdient haben und trotzdem uns ja seine Kinder nennen dürfen und tadellos vor ihm stehen dürfen. Und es sind eben auch ja, Verse, ich finde das so ein schönes Lied, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das, mir ist Erbarmung widerfahren, heißt das Lied, und da heißt es in der zweiten Strophe, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Ich denke, es kommt da ganz gut rüber, dass wir hätten Zorn verdient und doch soll jetzt Gnade da sein. Wo kommt's denn her? Ja, aufgrund Gottes Erbarmen und nicht wegen uns und nur dadurch, weil Christus ja, sich ja, die Schuld auf sich genommen hat und Gott sich mit sich selbst versöhnt hat durch das, was eben Christus getan hat. Ja, und ich denke, ja, wir können uns ja, Christus dafür so dankbar sein, dass er stellvertretend eben dieses Leiden und auch das Gericht über die Sünde auf sich genommen hat. Und dadurch aber auch die Hoffnung fassen und zu sagen, ja, an der Zusage, die wir jetzt in Jesaja auch sehen, ja, durch seine Wunden seid ihr heil geworden, durch seine Wunden sind wir heil, dass wir daran festhalten, gerade dann, wenn der Teufel uns verklagen will und uns zeigen will, hey, guck mal, du bist auch immer noch ein Sünder und uns dadurch irgendwie von Gott abbringen und abhalten will, dann dürfen wir uns eben auch daran erinnern und sagen, hey, guck mal, Christus hat uns heil gemacht, weil er all die Sünde auf sich genommen hat und er wurde um die ganze Sünde schon bestraft und es ist nichts mehr, was bestraft werden könnte, weil es Christus eben schon bezahlt hat. Ja, und so dürfen wir eben dann auch ja, zuversichtlich sein und daran festhalten, dass ja, Jesus als ewiger Hohepriester, heißt es in Hebräer 9, ab Vers 11, ja, dass er sich selbst als vollkommenes und wirksames Opfer dargebracht hat. Und das war eben so ein wertvolles und großes Opfer, dass ja wirklich unsere Schuld bezahlt ist und dass da auch niemand mehr gegen Anklage heben kann, weil Gott hat es bestätigt und dadurch sind eben unsere Sünden abgewaschen, unsere Strafe ist getilgt und ja, wir dürfen Gott dafür rühmen und dankbar sein und eben auch zuversichtlich sein, dass wir ja diesen Hohepriester haben, zu dem wir auch immer wieder kommen können. Und ich denke, durch Jesaja sehen wir auch, dass ja, Christus uns nicht nur durch seinen Tod, sondern auch durch seine Leiden errettet hat. Und es war ihm auch deswegen wichtig, dass er dadurch so dieser perfekte Hohepriester für uns sein kann, der auch Mitleid hat mit unserer Anfechtung und uns ja, hilft und barmherzig ist. In Hebräer 2, Vers 17 heißt es, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft. Um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, und so ja, ist das für uns so ein großes Vorrecht, dass wir uns immer wieder aufmachen dürfen zu unserem hohen Priester, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade und damit wir ja, Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte noch zum letzten Punkt kommen und damit auch zum letzten Paradoxon. Sieg und Freude trotz allen Leids und Gericht. Ja, wir haben nun sehr viel über die Offenbarung Jesus zu all dem Leid, zu dem Schmerz und auch dem Gericht gehört. Und ja, doch lesen wir am Anfang, also 52, 13, wie auch am Ende des Kapitels 53, dass der Knecht des Herrn trotz allen Leides und Gerichtes am Ende triumphieren wird. Ja, wir lesen am Anfang davon, dass er die Heidenvölker in Staunen versetzen wird. Ab Vers 15, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Und ja, wir sehen, wie die Erfüllung davon schon direkt nach seinem Tod beginnt. Wir hatten in der Lesung gelesen, den letzten Vers, als der Hauptmann sich quasi gegen die Brust geschlagen hat und gesagt hat, ja, das war wahrhaftig Gottes Sohn. Und auch die ganze Apostelgeschichte berichtet uns davon, ja, wie einfache Menschen, aber auch Könige, große Persönlichkeiten in Staunen versetzt wurden über das, was ihnen von Christus erzählt worden ist. Und ja, als sie begriffen haben, wie sehr doch Christus erhöht worden ist. Und so geht es auch im Ende unseres Predigtkapitels oder des Liedes, dass wir, ja, noch, ich lese nochmal ab Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele in dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Ja, so sehen wir, dass Gott seinen Knecht, nachdem er ihn geschlagen hat, dann wieder triumphieren lässt und ihn verherrlicht. Ja, und aus der scheinbaren Niederlage, die Juden haben gedacht, die Pharisäer, ja, jetzt ist er tot, jetzt ist alles vorbei, jetzt haben wir ihn los. Und der Teufel hat vielleicht schon triumphiert, weil er gedacht hat, ja, jetzt habe ich es doch geschafft, Gott zu töten. Dann sehen wir, dass es aber gleichzeitig die Niederlage eigentlich der größte Triumph war, als Christus dann auferstanden ist und eben damit gezeigt hat, dass das Opfer wirklich wirksam ist, dass er die Sünde, dass es vollbracht ist, dass er sie bezahlt hat, dass er aber auch der Tod besiegt ist und ja, dass er ewiges Leben auch für uns hat. Ja, und so wird es dann eben auch hier schon beschrieben in Jesaja, wo es dann heißt, ja, er wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Das heißt, Christus wird erhöht werden und ja, wir wissen das, oder es wird uns dann auch berichtet, dass ja, nachdem er auferstanden ist und 40 Tage noch auf der Erde gelebt hat, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass es heißt, er hat sich zur Rechten Gottes gesetzt, also zur höchsten, auf die höchste Position, die es nur geben kann. Und er, der Gerechte, wird viele gerecht machen, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und da sehen wir ja, wie das dann auch gleichzeitig ja, die Entstehung der Gemeinde ist, wie sich in dem, was Christus getan hat, alle Verheißungen erfüllt haben, wie er dann damit beginnt, der Vater dann ja in Christus sein Volk zusammen aus allen Nationen heraus und Christus eben zum Haupt macht, dass wir ein Leib sind. In Kolosser 1, Vers 18 heißt es, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. So, jetzt ist Christus ja das Haupt der Gemeinde und er hat viele Glieder bekommen, damit er über sie herrscht und damit alle Dinge von ihm kommen, dass sie durch ihn kommen und auch für ihn sind. Dass ihm die Ehre sei in Ewigkeit. Amen. Wie es in Kolosser heißt. Und ja, wenn wir uns dann nochmal Gedanken über das Kapitel machen, so ja, macht uns der Predigttext ja zum einen zutiefst traurig über all das Leid, das Christus auf sich nehmen musste. Und es macht uns auch traurig über unsere persönliche Sünde, die eben auch dazu beigetragen hat, ja, dass Christus leiden und so viel Schmerzen erfahren musste. Und doch weckt der Text dann auch eine Freude in uns über den Sieg und auch über den Triumph Christi, der über den Tod und über die Sünde davongetragen hat. Wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir ja daran jetzt Anteil haben dürfen, dass er das Haupt unserer Gemeinde ist und dass er uns zu Gliedern eingesetzt hat und uns dadurch Anteil gibt an dem herrlichen Erbe, das er ja da am Kreuz auch für uns erworben hat und das aufbewahrt wird und bereit ist, auch geoffenbart zu werden in der letzten Zeit, wie es heißt. Ich habe von John Stott ein Zitat gelesen, das sehr gut zu diesem letzten Punkt passt. Und zwar hat er gesagt, ja, die Auferstehung hat den rehabilitiert, den Menschen verworfen haben, hat kraftvoll deutlich gemacht, dass er der Sohn Gottes ist und hat öffentlich bestätigt, dass ein stellvertretender Sühnetod wirksam war zur Vergebung der Sünden.